Herzlich willkommen zu dieser Mach dein Ding Podcast-Folge. Heute reden wir über das Thema Firmenübernahme. Und zwar nicht einfach den Erstkauf, sondern ich habe ein bestehendes Unternehmen. Ich will wachsen und habe ich ja mehrere Möglichkeiten. Entweder ich wachse selber oder ich übernehme Firmen. Das ist ein Thema, wo man gar nicht so viel darüber hört. Darum freut es mich mega, dass ich heute mit dem David Christen von Quit reden darf. Er ist verantwortlich für Marketing und Growth bei Quit. Herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Der Podcast für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Nose, die Plattform, wo Selbstständige und Freiberufler genau die Unterstützung bietet, wo sie brauchen. Egal, ob du einen Video-Editor, Grafikdesigner, Möbelaufbauer oder Webexperte suchst, auf Nose findest du die richtigen Profis sicher, schnell und unkompliziert. Das Beste, alle Anbieter sind verifiziert, es gibt eine Partnerschaft mit der Zürich Versicherung und für jede Buchung wird ein Baum gepflanzt. Nose verbindet Erfolg mit Umweltschutz. Und mit ihrer kostenlosen App bist du immer nur ein Klick entfernt von dieser Unterstützung, die du brauchst. Besuch knows.com und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du 30 Franken Rabatt auf deine erste Buchung. Und Quit ist ja auch Werbepartner vom Podcast. Er erzählt gerade selber, was sie genau machen. Und nachher dann, wie sie gewachsen sind in den letzten Jahren mit Firmenübernahmen. Ich freue mich mega, heute David, schön bist du da.
Freut mich, danke vielmals für die Einladung, hallo Nico.
Erzähl zuerst, wie geht es dir?
Wunderbar, gut. Das habe ich dir noch nicht mal gesagt, bin noch Vater geworden vor heute 4 Monaten, also mein 4 Monate Geburtstag. Wir entsprechen aber noch nie in der Ferien gewesen, das Jahr. Und das ist jetzt so die letzte Woche. Und nächste Woche gehen wir dann in die Ferien. Also noch ein bisschen Endspurt, aber mega happy.
Hey, gratuliere ganz herzlich. Auch wenn ich muss sagen, die erste Ferien mit Kind in meinem Fall.
Ja, vielleicht freue ich mich zu verlieren.
Es war eine rechte Ernüchterung gewesen, weil man einfach nicht mehr so Ferien hat, wie man sich vorher Ferien gewöhnt ist. Aber hey, geniesse es. Ganz viel Spass. Ist doch schön. Ja. Eben, wir reden nachher über die Firmenübernahme und was ihr da gemacht habt. Ist einiges gegangen bei euch. Bevor wir dort rein starten, erzähl mal, was macht Quit eigentlich genau?
Quit ist einfach der Weg zum Arbeitgeber werden und Leute einstellen. Egal, ob man eine Firma ist oder eine Privatperson oder ein Verein. Man kommt zu uns, gibt uns eine Vollmacht, damit wir alle Verantwortung und alle Kontakte mit allen Behörden und Partnern übernehmen. Und dann hat man ein ganz einfaches Frontend, wo man eingibt, will die Person einstellen, das ist der Lohn, den ich zahle, und dann machen wir alles, um das zu legalisieren. Das heisst, wir machen Entscheidungen für den Kunden, wo man jetzt die Leute aufgrund von diesen Angaben muss anmelden muss und machen dann das auch wirklich. Und hintendurch, das Geschäftsmodell ist, dass wir all die Prozesse automatisiert haben. Also es ist eine Art automatisierter Online-Treuhänder. Und jetzt konkret angewendet, kann man sich das so vorstellen, ein Startup, wo gerade ein bisschen Geld bekommen hat und jetzt erstmal will Löhne auszahlen. Es gibt 1500 Pensionskassen in der Schweiz. Alle haben verschiedene Angebote, verschiedene Pricing. Man muss Unfallversicherung, Krankentag, Geldversicherung abschliessen, muss eventuell Quellensteuer anmelden und abrechnen, etc. etc. Aber man kann einfach zu uns kommen, die Mobilnummer vom Arbeitnehmenden eingeben, der kann sich selber onboarden und dann machen wir alles, schliessen alle Versicherungen, PK, erstellen Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen, alles was nötig ist und kümmern uns auch um die ongoing Abrechnung, also inklusive aller Zahlungen, inklusive der Lohnzahlungen. Sprich, man kommt keinen Brief mehr von irgendwelchen Behörden über. Man kann es bedienen, als man gar keine Ahnung hat von Payrolling und Leute einstellen. Und hat ganz ein einfaches, stressfreies Setup. Und im Vergleich zu allen anderen Tools, das ist noch wichtig, es gibt es so sonst nicht. Ja. Bei anderen Tools muss man selber bedienen. Bei uns, wenn jetzt als bestehende Firma beispielsweise kommt, schon eine Versicherung schon hat, dann kannst du die Details gar nicht eingeben, sondern alles, was du machst, ist eigentlich, du sagst, ich bin bei der AXA. Und that's it. Weil wir haben ja dann eine Vollmacht und wir können dann zur AXA gehen und sagen, hey, wir nehmen, übernehmen neu den Account, bitte schickt alle Rechnungen, alle Briefe, alle Kommunikation in Zukunft an uns und schickt uns alle Details von dieser Versicherung und wir geben dann das im System.
Also ich nutze es ja selber mit «Mach dein Ding» und darum kenne ich es, bin super happy. Ist wirklich mega einfach und ich glaube, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, so wie ich, oder auch Selbstständige, wenn ich noch ganz allein bin, ist es ja schon eine riesige Sache, eben, wenn ich mal sage, ja, okay, ich brauche jetzt Lohn, ich brauche all die Versicherungen und da hast du 100'000 Möglichkeiten und ihr bietet ja auch verschiedenste Varianten an, also es ist ja nicht so, dass man jetzt immer nur müsste, genau das und genau das und genau das, sondern das kann man ja auch auswählen. Aber ich habe mal eine Lösung, die funktioniert und es ist wirklich von A bis Z. Oder? Also ich komme nicht einfach und sage, ja, ihr macht jetzt das ganze Payroll, also einfach bezahlen und abrechnen, sondern ihr macht wirklich einen Arbeitsvertrag, der verhebt mit allen Inhalten, die ihr erstellt. Und das nimmt schon extrem viel Arbeit ab. Wenn ich sage, ich habe jetzt die ersten Mitarbeitenden, ich will wachsen, dann muss ich da nicht irgendeine sonstige Vorlage abladen oder irgendwie ein Anwalt oder einen Treuhänder noch beiziehen, wo mir da eine Vorlage erstellt. Ich habe selber keine Ahnung, was da drin rein muss. Ihr macht das alles direkt. Ist also mega cool. Wirklich absolute Empfehlung und das vor allem auch vom Pricing her zu einem super Angebot. Sag doch noch ganz schnell etwas zum Pricing, einfach, dass die Leute sich ein bisschen etwas darunter vorstellen können, bevor wir dann wirklich in die Übernahme reingehen.
Ja, es ist aktuell 19 Franken pro Mitarbeiter und Monat plus 0,1% von der Bruttolohnsumme pro Versicherung, die wir abrechnen. Wir werden aber das Pricing Anfang nächstes Jahr überarbeiten, dass es noch einfacher wird und werden wir die Kommission noch los. Und was auch noch wichtig ist, man kann auch die eigene Versicherung und PK bringen. Also man kann irgendein Setup, das man hat, bei uns abbilden.
Genau. Man muss nicht irgendwie eure Pensionskasse, ihr habt überall Partner, eine Art, aber man muss nicht eure Pensionskasse brauchen, sondern ich kann auch sagen, ich will das eher alles organisieren, aber ich will die Pensionskasse, ich kann mit der schon einen Vertrag übernehmen. Oder?
Genau. Das eine ist wie für Startups, die noch nichts haben, für dort ist es mega cool, weil so einfach, so schnell kannst du niemanden korrekt einstellen. Das andere ist mehr für bestehende Firmen und dort ist es schlussendlich ist auch einfach Effizienz durch Automatisierung und Convenience. Und schlussendlich sind wir günstiger, als wenn man es in-house manuell macht oder ein Treuhänder zahlt, um das zu machen.
Definitiv. Man muss auch seiner eigenen Zeit als Unternehmer auch einen Wert geben. Ja. Und das ist am Anfang manchmal schwierig, aber man sollte... Wir haben schon mal zusammen geredet. Damals wirklich noch viel mehr auf auch eben die Story eingegangen, wie Quit entstanden ist und so weiter. Darum lassen wir das, wer das möchte, nachschauen. Ich schaue, dass die erste Folge auch verlinkt wird unterhalb vom Video oder in den Shownotes. Jetzt gehen wir heute auf ein anderes Thema ein, nämlich Wachstum durch Firmenübernahme. Warum grundsätzlich habt ihr wollen wachsen? Und warum denn mit Firmen übernehmen? Wie ist das überhaupt zustande
gekommen? Wir haben geschaut, also verschiedene Länder angeschaut, wo wir expandieren könnten. Und als erstes, ich kann noch ein bisschen ausholen, ich habe mich immer gefragt, wieso gehen alle Firmen immer nach Deutschland? Vielleicht ist ja Indonesien der viel spannendere Markt. Und nachdem wir sehr breit geschaut haben, schlussendlich sind wir dann doch auch einfach nach Deutschland, weil so Sachen wie geografische, kulturelle, sprachliche Nähe sind halt doch sehr, sehr ausschlaggebend beim ersten Schritt. Deutschland haben wir von Grund auf selber aufgebaut, also neue Firma gegründet, Team und Büro. Und wirklich von null aus gestartet und den ersten Kunden gesucht, den zweiten Kunden gesucht. Erste 10 Kunden gesucht, was immer sehr, sehr hart ist.
Und ich glaube, jetzt gerade in eurem Businessmodell ist es ja, also, weißt du, wenn ich irgendetwas verkaufe, ein Produkt, dann verkaufe ich das halt einfach in Deutschland, aber ich verkaufe ja die Dienstleistung in der Kommunikation mit den Behörden, in dem Rechtsumfeld und das ist ja gleich auch zu Deutschland wahrscheinlich komplett anders. Also, oder nicht? Ja. Das, du fährst ja gleich auch vom Produkt fast bei null an, oder nicht?
Ja, schauen sehr genau, was von unserem Geschäftsmodell ist skalierbar. Weil das, was ist, müssen wir auch wirklich skalierbar behalten. Das sind Sachen wie der operationelle Setup, wie das Marketing, wie Kommunikation, der Core von der Software. Aber natürlich ist wie man jemanden einstellt in Deutschland, nicht komplett anders, aber doch recht anders. Mhm. Es gibt keine private Unfallversicherung. In den meisten Ländern wird die Steuer dann direkt abgezogen, was bei uns nur im Spezialfall von der Quellensteuer so ist. Und Deutschland hat noch für kleinere Jobs die Minijobs und noch normale Anstellungen. Es gibt auch ein bisschen rechtliche Komplikationen. Zum Beispiel darfst du nicht Rechtsberatung machen, und sobald du einen Arbeitsvertrag zur Verfügung stellst, ist das Rechtsberatung. Sobald du, also das Template nicht, aber sobald du nur schon den Namen einfüllst, ist das eine Individualisierung von einem rechtlichen Dokument, und das ist gleich Rechtsberatung, und das dürfen nur Firmen machen, die nur Rechtsberatung machen. Also braucht man dort so ein bisschen spezielle Herangehensweise. Mhm. Und Deutschland ist auch noch ein spezieller Fall, weil in der Schweiz, was wir machen, ist, kann man auch selber machen. Es ist Convenience und Legal Safety. Also man hat Sicherheit, dass alles korrekt ist, und es ist super einfach. Aber man könnte es selber machen. In Deutschland ist das wirklich komplett absolut unmöglich. Also ich könnte dir jetzt 2 Wochen geben, 8 Stunden am Tag Vollzeit, um herauszufinden, wie du jetzt im Privatbereich, sagen wir, deine Nanny korrekt einstellst. Ganz einfach, nicht kompliziert. Einfach, du willst ihre 3'000 Euro auszahlen, that's it. Und ich könnte wetten, du schaffst es in 2 Wochen Vollzeit nicht herauszufinden, wie du das jetzt korrekt machst. Es ist wirklich absurd, komplex. Es ändert sich auch konstant. Es kommt raus, dass jetzt eine Änderung in Kraft tritt, die aber rückwirkend gilt bis da. Und jetzt muss man das wieder rückabwickeln. Es ist wirklich sehr, sehr komplex. Mhm. Und das bringt mich jetzt auch noch zu England. Trotzdem sehen wir, dass auch in Deutschland der Demand da ist, oder dass wir wenn ich jetzt gerade beschrieben habe, ein Problem lösen. In Deutschland musst du sonst zu einem Steuerberater gehen. Also du kannst es nicht selber machen. Und das resultiert einfach in schlussendlich etwa 90% Schwarzarbeit.
Okay.
Haben aber weitere Länder angeschaut und sind auf England gestoßen und gefunden, es ist ein spannender Markt, das ist eine gute Vorbereitung für weitere englisch sprechende Märkte, sprich USA. Es ist ein guter Mix zwischen allen Sachen, die wir jetzt schon kennen von der Schweiz oder von Deutschland. Also die Anmeldung funktioniert so und so, sind wir so, das ist ja genau wie in der Schweiz. Oder das ist so, das ist genauso, wie wir es von Deutschland schon kennen. Und es ist auch weniger komplex als Deutschland. Es ist ein einfacheres. Das Payrolling in general ist einfacher. Und was interessant ist, es gibt schon Anbieter für Privatpersonen, was sonst bis jetzt in keinem anderen Markt gibt. Also das zeigt auch, es ist ein Bedürfnis, aber es gibt schon Konkurrenz dort. Und das haben wir auch noch interessant gefunden, weil wir wollen in erst wenn wir im neuen Markt gehen, immer zuerst mit unserem Angebot für Privatpersonen rein. Weil dort ist es noch ein bisschen klarer umrissen, die rechtlichen Rahmenbedingungen. Oder es gibt weniger Variablen in der Anstellung von einem im Privathaushalt als von einer Firma. Grundsätzlich ist es schon immer der gleiche Prozess. Auch in Deutschland als erstes, was machst du als Privatperson, ist eine Betriebsnummer beantragen. Also es ist meistens der gleiche Prozess, ob es jetzt eine Firma ist als Legal Entity oder eine Privatperson, aber es gibt viel, viel weniger Variationen im Privathaushalt. Es ist wie ein umrissenerer Bereich mit so aus Kundensicht, so ein Common Sets of Needs.
Also haben wir eben auch in der Schweiz ursprünglich angefangen.
Mit dem zuerst rein und dann aufmachen für das Angebot für Firmen.
Jetzt immer grundsätzlich die Frage, wir haben in der Schweiz ja auch angefangen mit Privatpersonen anstellen, also hauptsächlich eben ist es häufig also Haushaltshilfe, eine Putzfrau oder eben eine Nanny oder so, wo man ja sonst eben eigentlich in dem Bereich extrem viel Schwarzarbeit hat, also wenn einfach jemand ein Kind kommt und zahlt wird, ist das in den meisten Fällen leider
schwarz, weil es wird nichts abgerechnet, keine AHV, keine Unfallversicherungen und so weiter, weil es eben ultra kompliziert wäre für die paar Stunden, mit Quid mega einfach. Das habt ihr eigentlich gesehen als nicht und so gestartet in der Schweiz. Und in dem Fall baut ihr so jedes Land zuerst auf. Und nachher, wenn das alles funktioniert, kann man dann sagen, und jetzt gibt es Angebote für Firmen, wo bestehende Unternehmen, einfach könnt ihr das gesamte Payrolling übernehmen oder auch eben Startups. Wie entscheidet ihr, wenn der nächste oder der richtige Schritt ist, für zum in ein anderes Land zu gehen? Weil ich behaupte jetzt gerade in dem Quid-Business-Bereich in der Schweiz, du hast ja schon noch ein riesen Potenzial, das du noch ausschöpfen kannst. Also da gibt es ja noch ganz, ganz, ganz viele Firmen, wo eigentlich eure Dienstleistung super interessant, weil super einfach ist. Warum gehen ihr denn schon ins Ausland und gerade jetzt eben Deutschland und dann England? Weißt du, wenn ist so der Moment, wo ihr sagt, jetzt machen wir den nächsten Schritt und wie können wir das sehen?
Ja, also noch ganz schnell zu dem B2C als Beachhead-Market für B2B. Macht mega Sinn, weil dann zwingt dich das Produkt sehr, sehr einfach zu machen, weil wenn du es am Anfang für Firmen machst, dann wirst du es viel komplexer aufbauen, weil dann hast du Feedback von schon HR-Professionals. Und dann, wenn wir es zuerst für Privatkunden machen, muss es wirklich ganz einfach sein, dass jemand ist, der keine Ahnung hat, kann bedienen. Aber jetzt immer sagen, ja, wir gehen so rein und dann expanden wir. Das ist so ein bisschen opportunistisch. Auch jetzt in Deutschland schauen wir immer, haben wir schon mal einen Pilotkunden, aber warten wir jetzt noch mit dem Firmenangebot. Mhm. Also zu dieser Strategie, das ist so ein bisschen opportunistischer, das ist jetzt so ein Playbook, das wir beim Land 17 wiederholen. Mhm. Und das andere, ja, wenn ist der Schritt, also wir haben gleichzeitig expandiert für Firmen und gleichzeitig sind wir auch nach Deutschland. Das ist unüblich. Ich glaube, das würde man auch, wenn man jetzt VC fundet, ist nicht unbedingt so machen. Aber wir haben einfach beides sehr spannend gefunden. Und wenn man nicht VC fundet ist, kann man durchaus auch ein bisschen nach Präferenzen gehen. Ich finde aber England cool. Ja gut, gehen wir nach England. Was ich auch immer einen wichtigen Aspekt generell im Business finde, nämlich macht es Spass, hat man Spass. Also ich finde, Technologie soll nicht nur gewählt werden aus reinen, rationalen, technologischen Gründen, sondern auch, was hat das IT-Team am meisten Lust, darauf zu arbeiten. Ich finde, das kann sogar, wenn es die Technologie auch kann, entscheidender sein. Mhm. Weil wichtig ist, dass man auch Spass hat. Und einerseits haben wir B2B gewählt, um ein bisschen diversifizieren. Also ein bisschen zum B2C als Geschäftsfeld ein bisschen de-risken. Und gleichzeitig haben wir aber einfach Deutschland interessant gefunden und sind auch nach Deutschland. Und der Schritt ist schon dort gewesen, wo wir mit unserem Core-Business so langsam langweilig geworden wären. Also, wo wir alle drei im Management gefunden haben, ja, wir sind auf einem mega guten Niveau, es läuft, es bräuchte uns eigentlich alle drei nicht mehr, also CEO, CTO und CMO. Und ja, was reizt uns, zum jetzt als nächstes zu machen?
Also, eben, ist ja auch mega
schön. Es ist wirklich aus einem sehr, eigentlich, ja, wenn dort im Core wirklich die Arbeit erledigt ist, was natürlich auch so ein Traummoment ist zum Expandieren. Oder? Das ist wie wenn du noch nicht profitabel bist und irgendwie aus Druck zum Wachsen müssen expandierst und dann noch mehr Geld aufnimmst und hoffst, dass es dort dann schon klappt, ist das natürlich viel, viel stressvoller als hey, unser Core läuft mega gut, es ist profitabel, es wird das langsam langweilig. Schauen, wie wir können expandieren.
Jetzt haben wir zuerst den Sprung auf Deutschland gemacht, dann, also eben, und dort von null auf selber aufgebaut. Haben wir dann mit dieser Erfahrung wie entschieden, das nächste Wachstum im nächsten Land machen wir über eine Übernahme, weil es einfach gleich extrem viel Zeit und so braucht, bis man mal drinnen ist. Und ihr eigentlich denkt, hey, wir machen jetzt hier den Shortcut, so den einfacher, schnelleren Weg und zahlen halt einfach Geld dafür, dass wir eine Firma kaufen wo aber eigentlich die ganze Grundlage schon hat. Ist das wie aufgrund von dieser Erfahrung passiert? Oder hast du wieder gesagt, was würde ich jetzt noch spannend finden? Jetzt haben wir den Aufbau gehabt, ich wollte mal wissen, wie da geht, etwas zu kaufen. Warum nachher gekauft?
Die Überlegung oder die Erfahrung in Deutschland hat sicher das viel, viel schmackhafter gemacht und sind sicher viel schneller alle on fire gewesen für die Akquisition in England, aufgrund von der Erfahrung von Deutschland, weil man, das ist die gleiche Erfahrung, wo jeder, der ein Startup macht, dass am Anfang halt sehr, sehr hart ist von 0 auf, eben erst kommt, 2 kommt, 10 kommt, 100 Kunden, das aufzubauen. Und wie Deutschland haben wir jetzt auch Erfahrungswert, von was es kostet, oder das Büro und das Team, wo mal zuerst das Produkt entwickelt, das noch nicht da ist, also mal eine Nullkunde sicher am Anfang, also geht es sicher mal runter. Und dann mit einem Kunden hast du noch nicht die Kosten gedeckt und schon gar noch nicht ein Break-Even von dem Investment, also hast du ein bisschen die Erfahrung und siehst, was dich das wird kosten. Und all das hat sicher die Strategie, das über Akquisition zu starten, England viel attraktiver gemacht. Aber das ist nicht von Anfang an die erklärte Strategie gewesen. Ich glaube, das geht auch nicht. Das geht vielleicht in gewissen Geschäftsfeldern, wo es ganz viele Firmen gibt, wo du sicher dann irgendwelche Firmen, sogenannte Targets, also potenzielle Firmen, die du aufkaufen willst, sicher kannst finden. Sagen wir, zum Beispiel Bäckerei, wenn jetzt willst du Bäckereien nach Deutschland expandieren, dann findest du sicher ein paar Bäckereien in Deutschland, die du allenfalls aufkaufen kannst. Aber wir sind so ein spezialisiertes Geschäftsmodell, wo es nicht einfach andere gibt, wo man aufkaufen kann. In England wiederum hat es die gehabt. Aber so wie wir es angegangen sind, ist, wir haben schon eine Firma Entity gegründet in UK, also eine eigene neue Firma, und haben und Desktop Research gemacht, wie wir das Produkt aufbauen, und haben mit dem angefangen. Und sind dort schon relativ weit gewesen, also schon so, dass wir angefangen haben können, Screens machen vom Produkt. Und sind schon Offices anschauen in London, haben unsere Favoriten schon ausgewählt und haben dann aber noch gefunden, hey, jetzt ist wieder der richtige Zeitpunkt, um einmal andere Player im Markt mal in Kontakt zu treten. Und die haben wir sehr offen angeschrieben für einfach mal einen Austausch, vielleicht für eine Partnerschaft. Akquisition schreibst nicht so direkt, also mal so ein bisschen einfach mal angeschaut. Und das haben wir durchaus ehrlich gemeint. Auch in der Schweiz reden wir mit indirekten oder direkten Konkurrenten sehr offen. Oder einfach finde ich es gesund, wenn man ein bisschen einen Austausch hat. Mhm. Und es wär ja wie falsch, finde ich, in einen neuen Markt gehen. So und sagen, hey, wir sind Market Leader in dem in der Schweiz. Wow, cool, wir sind das erste Land, wo jemand das Gleiche macht wie wir. Das ist ein Novum, das finde ich eigentlich exciting. Wenn wir uns mal treffen und mal ein bisschen austauschen.
Also so sind wir in das Gespräch hineingegangen und nicht rein und sagen, wir suchen eine Firma zum Kaufen da, wir wollen euch kaufen.
So. Ja, weil das auch ehrlich war. Also wir haben wirklich, vielleicht ergibt sich auch irgendeine Partnerschaft oder... sie sind zufällig anschauen, wenn eine Firma in der Schweiz kaufen und wir hätten nicht darüber geredet, das wäre ja schade. Haben dann aber durchaus, bevor wir das erste Mail rausgelassen haben, habe ich doch noch ein bisschen Outreach gemacht, so im Schweizer Startup-Ökosystem, ob jemand schon andere mal so Acquisitions gemacht hat, um wie man so ein Mail soll formulieren soll. Und eben soll man dort zum Beispiel so etwas schon reinschreiben, auch wenn es das ja vielleicht gar noch nicht meinst. Und haben wir dort so ein bisschen Tipps geholt. Und es ist dann schon so, nach dem ersten Meeting, oder im ersten Meeting willst du vielleicht, also das erste Meeting ist mal nur kennenlernen. Mhm. Und ich gehe nochmal zurück, was dann passiert ist. Also wir haben 8 angeschrieben, von denen haben 2 geantwortet. Dann haben wir wieder geantwortet und vom einen ist nichts zurückgekommen, auch nach ein paar Follow-ups nicht. Und jemand hat wieder geantwortet. Und mit denen sind wir dann mal in einem ersten Videocall. Und das war sehr, sehr interessant gewesen. Es war wirklich interessant gewesen, auch mal jemand, die machen das auch schon seit über 10 Jahren, auszutauschen, wie sie angefangen haben. Und es war irgendwie wirklich ein langer Call gewesen, 2 Stunden lang, wo wir uns aber mehr einfach so ein bisschen offen austauscht haben. Folgend von dem haben wir dann schon gemerkt, okay, es wäre eigentlich spannend, vielleicht die wirklich zu akquirieren. Und dann ist so ein bisschen gefragt, wie, ja, sollen wir jetzt ein Mail machen, wo wir sagen, hey, reden wir mal über das, oder machen wir einfach nochmal ein Meeting, und wie wir es ansprechen. Und dort ist dann so ein bisschen der Tipp gekommen von so M&A-erfahrenen Leuten, dass wir nicht gerade von Kaufen soll reden, sondern so ein bisschen Join Forces oder so. Mhm. Weil Kaufen kann natürlich eine Abwehrreaktion auslösen. Das Lustige war dann, weil wir so ein bisschen vage geblieben sind, wir haben dann irgendwann gefunden, ja, aber jetzt müssen wir es mal ja schon ansprechen, sonst kommst du auch nicht weiter in die Diskussion. Und dann die M&A-Leute haben gefunden, ja, irgendwann musst du schon to call a cat a cat, also du musst die Sache dann irgendwann doch direkt ansprechen, was wir dann auch gemacht haben, aber sie haben gefunden, bis zum Meeting in London, wo man noch wirklich ganz, ganz konkret und es nachher auch um den Preis und so gegangen ist, haben sie auch im Nachhinein gefunden, also sie sind irgendwie nie sicher gewesen, wie ernst wir es jetzt meinen oder, oder was jetzt da wirklich Sache ist. Ist ja auch logisch, wenn einfach irgendwie von irgendeinem Land jemand noch eine andere Muttersprache mal so vage anfangen zu reden und dann irgendwann kommt die Acquisition schon auf, aber ich werde auch noch ein bisschen hesitant, wie ernst das jetzt ist.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin willst investieren, aber wenn, dann mach's mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren.
Okay, also, jetzt nehmen wir uns mal das Playbook. Du hast ja, ihr habt es ja mit zwei Firmen gemacht, mittlerweile. Dann erzähl jetzt mal, wie gehst du vor? Oder ich tue jetzt mal schnell vorzeichnen. Irgendwie, Due Diligence ist ja in der Schweiz schon schwierig, wo du das Rechtssystem kennst und alles. Jetzt gerade in einem anderen Land sieht es ja nochmal ganz anders aus. Je nachdem, andere Buchhaltungsvorschriften. Du musst dann zuerst mal verstehen, ah, was heisst da jetzt wirklich, bezogen auf die Buchhaltung, die du kennst, nehme ich an. Anderes Steuersystem, eben anderes Rechtssystem. Wahrscheinlich insgesamt andere Bewertungsmethoden oder Multiples, wo ja dann, musst du wissen, wie ich jetzt da über den Tisch zogen will, weil eigentlich in England das viel günstiger wäre und die haben einfach gecheckt, ich bin der doofe Schweizer, der mehr zahlen will. Also weißt, wie gehst du da vor, zuerst einmal, okay, join forces, mal anfangen reden und dann wird es konkret, was gehört nachher alles dazu in dem Prozess, bis du so eine Firma gekauft hast und welche Tipps kannst du geben?
Ja. Also im ersten Moment geht es einmal nur darum, die zu identifizieren, eben die sogenannten Targets, also Firmen, die du kaufen willst, dann sagt man aus der Käufersicht Targets. Da kannst du das Target-Mapping machen, aber eben in Realität, jetzt in unserem Fall, gibt es nicht hunderte Firmen und die würden wir jetzt schon verschieden evaluieren, welche spannend sind und welche nicht, sondern wir haben einfach alle, die das machen, was wir machen, angeschrieben, was 8 gewesen sind. Und dann machst du einen ersten Outreach und findest mal raus in einem Call, ob es irgendwie so ein bisschen tönt, als ob man das könnte etwas werden. Ich habe eben gesagt, wir sind auch offen gewesen für eine Partnerschaft. Also sie haben dort schon angetönt, ja, sie wären froh um Marketing, weil es bei ihnen im Marketing nicht so läuft und sie scheinen nicht so zufrieden sein mit ihrem Kundenwachstum. Und sie haben so ein bisschen gesehen, unsere Seite, und dass wir seit eh und je wachsen und dass wir vielleicht ihnen dort könnten helfen. Auch, dass sie technologisch nicht so fit sind. Wiederum haben wir schon gesehen, ah, okay, sie haben ein paar tausend Kunden und sie machen das seit 15 Jahren und sind 15, nein, 16 Leute. Das hat für uns mega viel Wert. Also, und das findest du schon raus in einem ersten Call. Mhm. Und ja, nachher ist durchaus, musst du das mal ansprechen, ob das wirklich eine Möglichkeit wäre, dass man sich vielleicht dass man kann es mit Join Forces lassen, weil das, das dort schon implementieren, das implizieren, dass das vielleicht dann auch Shareholder sozusagen Forces joinen. Und es kann ja sein, dass ein Cash-Deal ist, wo sie komplett draussen sind, aber es kann auch sein, dass schon Share-Swapped ist, wo sie nachher voll einfach Anteile an der Firma, die kauft, haben. Und dann ist ja auch ein Join Forces. Mhm. Dann ist eigentlich, kommt vielleicht gar kein Cash raus, sondern man leitet die Firmen in dem Sinn zusammen. Und jetzt in dem Fall, ich kann nachher einen anderen Fall in der Schweiz noch darauf zugehen, aber jetzt bleiben wir bei England. Nachher haben wir sie getroffen und haben wirklich unsere Vision vorgestellt und wieso das ideal zusammenpasst. Und das hat einfach wirklich, wirklich ideal zusammenpasst. Was wir viel Value bei ihnen gesehen, ist, sie haben das seit 15 Jahren gemacht. Und wir haben gesehen, in Deutschland das Know-how aufbauen, wie man jetzt da korrekt abrechnet. Und nicht nur auf Desktop-Research-Niveau, sondern auf wirklich angewandtem Level, geht sehr lang und ist schlussendlich sehr teuer. Und sie haben das schon von 15 Jahren lang Erfahrung, und zwar wirklich mit Hands-on-Doing. Also die machen das ja schon für tausende Leute jeden Tag. Also das hat viel mehr Wert, als einfach wenn ein Consultant zahlst, wo dir das 30 Seiten schreibt, wie jetzt das Payrolling müsste aussehen in UK. Mhm. Also das ist ein extrem grosser Wert. Zweiter Wert ist die Kunden, die sie haben. Sie haben das, bestehende Kunden, und bis man ein paar tausend Kunden hat, das geht lang. Vor allem auch bei unserem Geschäftsmodell, wo du nicht einfach kannst auf Marketing-Tube drücken und nachher kommen wir umso mehr Kunden. Bei uns ist das wirklich eher langfristig, eher ein bisschen linearer. Dafür ist es auch sehr, sehr solid. Also die Leute bleiben dann auch bis über 10 Jahre. Also das ist der Value, den wir gesehen und ihnen auch so kommuniziert haben. Da gibt es jetzt verschiedene Verhandlungstaktiken. Es gibt solche, wo man sagt, ja, nie den Value, den man sieht, sozusagen hochhalten, sondern immer den Value, den sie geben, möglichst abspielen. Wir sind da sehr direkt, sehr ehrlich, vielleicht sehr schweizerisch gewesen, sehr kooperativ. Und noch, sie haben ein laufendes Business, oder? Das hat auch einen Wert. Das kann man ein bisschen unterschätzen, würde ich sagen, wenn jetzt wirklich von Grund auf musst wieder einen Drucker kaufen, sollen wir den kaufen, brauchen einen Scanner, musst regeln, wer macht das Altpapier, was für eine Kaffeemaschine. Das ist alles Aufwand, wenn das einfach wirklich schon da ist und läuft, das hat auch einen grossen Value. Und eben das Team, wo wirklich alles schon Experten sind. Und in den Gesprächen haben wir dann gemerkt, dass ihnen etwas fehlt, was wir haben. Und das ist das Marketing. Also sie sind wirklich so ein bisschen nicht mehr am Wachsen gewesen und haben nicht gewusst, was machen. Haben aber gemerkt, man muss etwas machen. Sie haben von der History in der Firma lang immer nur Leute eingestellt, ist immer nur hochgegangen und das erste Mal geht es runter und ihre dann nicht so gewusst, wie jetzt auf das reagieren. Sie haben erkannt, dass sie müssten, vielleicht ein digitales Tool haben. Also ihr Setup ist komplett manuell, also kein Login. Wenn du willst, Lohnänderungen machen, Leute an und dann schicken sie dir ein Mail mit einem Form, also mit einem Link zu einer Form, wo du deinen Namen kannst eingeben kannst und sagen, also ich will die und die Änderung. Und dann schickst du Absender und dann hat es ihnen wieder ein Mail geschickt mit dem Inhalt von dem Form, wo sie dann das implementiert haben. Es sind wirklich Leute, die einfach jeden Monat das ABC an der Wand mit den Namen von der, also Nachnamen von der Kunden und gehen einfach manuell durch und klicken die Lohnabrechnung jeden Monat durch.
Ach, krass.
Im Gesamten ist es aber sogar weniger Service als bei uns, weil nur in ihrem Super Gold Angebot ist auch Zahlung mit drin, was bei uns ja standardmäßig einfach immer dabei ist. Und aus ihrer Sicht natürlich jetzt ein IT-Team einstellen oder in das investieren oder Geld raisen, und dann...
Ja, wenn du selber ja nicht mehr im Wachstum bist.
Das haben und das Team, das ist wie fast nicht möglich. Mhm. Und das ist der Value, den wir bringen. Und wir sind sehr... dann am Anfang im Gespräch, das ist recht wichtig, dass wir... Also das ist mal so das, was wir präsentiert haben, was wir schon von dem Gespräch vorab gewusst haben. Und haben dort auch sehr schönes Meeting gemacht, also wirklich einen schönen Meeting-Room in London gebucht und sehr schön organisiert mit Essen und Nachtessen und dann noch Zeit für Buffer und Follow-up für am nächsten Morgen. Einfach auch zum Respekt zeigen, dort natürlich auch ehrlich, aber auch loben, was sie aufgebaut haben, oder, dass man das respektiert. Und dann haben wir vor allem als nächstes auf sie gelost, was sind denn ihre, also wenn sie jetzt das hören, finden sie das spannend, sehen sie auch die beiden Synergien, und was so ihre Bedürfnisse sind. Und das ist generell sehr wichtig bei so einem Prozess, dass man mega sich in die andere Person hineinversetzt. Das ist ja allgemein wenn man das UI macht, sollte man sich in den User hineinversetzen, beim Marketing, im Besuchen von der Website und so weiter. Aber da ist es einfach noch viel, viel extremer, weil der anderen Seite ist eigentlich deine Story relativ egal mal. Und du musst wirklich verstehen, was sind ihre Bedürfnisse in ihrem Leben, woher kommen sie her. Und dort haben wir dann gemerkt, dass sie das sehr interessant finden, aber dass ihnen wichtig ist, dass zum Beispiel das Team bleibt und die Location bleibt. Die Location ist nicht in London, das ist so in Dursingham, ist sehr schön, ist nebt für die, wo die Royals interessiert sind und so Gala lesen, das ist nebt Sandringham, wo so die Royal Family immer Weihnachten verbringt und dann
sagt mir persönlich gar nicht.
Charles, das Lieblings-Estate ist, wo er viel Zeit verbringt. Also alle im Dorf haben die schon Royals angetroffen. Also es ist eine schöne Ecke von England, aber es ist wirklich ein gutes Stückchen im Norden oben. So durch London, Cambridge, der Ruhefahrt. Also es wäre jetzt nicht unsere, wir hätten nicht das Büro dort gewählt, aber man merkt auch für die Leute dort, ist das sehr, sehr wichtig. Das ist auch nicht so, dass du jetzt einfach dort gerade wieder eine weitere Anstellung findest. Das ist nicht irgendwie im Wirtschaftsraum, sondern es ist wirklich ein bisschen ländlich. Das Büro hat das eigenes Haus, wo sie drin sind. Und das wäre ihnen wichtig. Und sie finden aber auch mega interessant, also sie haben uns mega cool gefunden, unsere Story, und sie würden gerne ein bisschen Teil von dieser Story sein. Und dann nimmt man all die Sachen auf und dann gehen wieder alle aus dem Meeting Room und dort sich separat beraten. Und dann haben wir all die Sachen into account genommen und eigentlich gerade dort ein Offer ausgearbeitet.
Also das heisst, ihr sind wirklich vor Ort, mit ihnen geredet, dann raus, dann habt ihr euch intern besprochen und dann nicht, ihr seid wieder heim in die Schweiz und habt das dort gemacht, sondern noch vor Ort mit all diesen Sachen habt ihr gedacht, okay, jetzt haben wir genug Infos, um ein Angebot zu machen?
Ja, weil natürlich könntest du jetzt dort wieder zurück, aber ein Grundangebot, also wenn du willst, also entweder findest du ja nein, oder sie hat von der nein, wir wollen nicht, oder wenn du irgendwelche Bedürfnisse, wo für uns Red Flags sind, also was den Deal sozusagen killt, aber wenn du das nicht hast, solltest du eigentlich Fähigkeit haben, wenn das ganze Management dort ist, um ein Angebot zu machen. Mhm. Also in der Schweiz werden wir nicht mehr schlauer. Und wir sind natürlich, haben uns ja vorher mit dem auseinandergesetzt. Was auch noch cool ist in England, sind alle Firmendaten öffentlich. Also du kannst wie sozusagen bei uns ins Handelsregister und du hast nicht alle Firmendaten, aber du hast Bilanzen, teils auch Erfolgsrechnung, aber du hast Bilanz von der Firma mit der History von den letzten Jahren drin. Also du kannst schauen, wie viele Leute das sie sind. Du kannst Bilanz, du bist nicht Erfolgsrechnung, aber kannst doch ein paar Sachen ein bisschen auslesen. Du kannst es schon ein bisschen abschätzen. Mhm. Dann schaust du noch ein bisschen, was sie auf der Webseite haben. Also man kann sich gut vorbereiten, was so ein Rahmen könnte sein. Und zudem kannst du auch aus deiner Sicht sehen, oder das ist sehr wichtig, was ist dir jetzt der Deal wert? Du kannst auch finden, okay, Customer Acquisition Cost pro Kunde ist sonst so viel, sie haben so viele Kunden, aber hey, wir kriegen die Kunden nicht verteilt über die nächsten 5 Jahre, sondern wir kriegen sie eigentlich im Moment vom Signing, haben wir noch die paar tausend Kunden, also könnte man das noch ein bisschen höher gewichten, weil wir kriegen viel Kunden durch Weiterempfehlung. Also können wir es so ein bisschen von unserer Seite anschauen, aber dann, wie gesagt, auch vor allem von ihrer Seite, was ist ihre Perspektive? Und da muss man auch sagen, es ist sehr ein Nischenprodukt. Also ich glaube, sie hätte nie im Traum daran gedacht, dass jemand ihr Business will kaufen. Mhm. Ihr Business ist so entstanden, dass die Frau hat für die eigene Nanny Darstellung gemacht. Und dann war es ein bisschen langweilig, dass sie das für den so Nachbarverwandte, Bekannte auch mal ein bisschen angefangen hat zu machen. Und dann ist es von dort so ein bisschen von einem Hobbyprojekt ein bisschen gewachsen. Dann sind sie sehr, sehr früh gewesen bei Google Ads. Und dann ist es einfach eigentlich sozusagen ein bisschen unplant kontinuierlich gewachsen. Und sie haben immer noch so ein IT-System, das sie vor 15 Jahren lang mit FileMaker gemacht haben. Und haben das so ein bisschen weitergebastelt und weitergebastelt. Aber sie hätte, glaube ich, nie gedacht, dass sie das je verkaufen. Und das kann man dann auch noch ein bisschen anschauen, okay, was wären ihre Alternativen, mhm. vor allem wenn es jetzt ihnen nicht so gut geht. Aber das Schöne ist, wir sind dann, haben das Offer ausgearbeitet, wo wir uns eigentlich in 10 Minuten einig sind.
Ihr euch intern?
Nein, mit ihnen. Mit ihnen. Also, sind noch, genau, also wir haben es dann ausarbeitet, das noch einigermaßen schön auf ein Slide gepackt, weil vorher alle Slides sehr schön waren, dass das auch noch so ein bisschen reinpasst, weil das ja dann gerade on the go erstellt worden ist. Also so, wo wir sagen, okay, also zuerst auch nochmal ihre Bedürfnisse, die sie geäußert haben, die nochmal aufgenommen und unsere Reaktion auf das, ja, wir wollen das Team behalten, ja, wir kommen mit uns zu dem Standort. Wir sehen den Value sehen wir nicht. Das ist auch noch wichtig, dass man sagt, ja, schau, eure Technologie zum Beispiel, also das ist jetzt in dem Fall recht klar gewesen, aber eure Technologie können wir, da können wir sozusagen null Value attribuieren. Mhm. Und nachher tatsächlich auch einen konkreten Preis. Dort Varianten, wie man es machen könnte, weil es kann Cash sein, es kann aber auch Cash und Shareswap sein, es kann auch sein, dass man es über mehrere Jahre noch verteilt macht. Und das schön auf zwei Slides da, dann sind sie wieder reingekommen und nachher haben wir das präsentiert und sind das eigentlich in ein paar kleine Details, die wir noch geändert haben, in 10 Minuten einig gewesen. Ich glaube, das ist sehr angenehm. Es liegt auch darauf, dass wir sehr fair gewesen sind. Also man könnte natürlich sagen, ja, da hättest du jetzt mehr rausholen können, aber ich finde auch so ein bisschen, ja, das ist nicht Blabla, sondern ich respektiere ganz ernsthaft, was sie da aufgebaut haben. Und ob man jetzt da noch ein bisschen mehr rausholt, das kannst du machen, wenn jetzt mega, wenn das dein Business ist. Oder? Das ist wie wenn du ein Occasions-Auto kaufst, als Privatperson, machst du vielleicht jetzt nicht den allerbesten Deal. Oder gehst zur Garage und du weißt, die Garage hat den Marsch auf das. Mhm. Die nimmt ihre paar Tausend von dem. Aber das ist dafür ihr Business. Du kannst schon ein Business vom Auto Occasion kaufen gehen, aber dann musst du in das reingehen und jede Occasion anschauen und immer hart verhandeln und dort möglichst günstige Preise oder einen möglichst höhere. Aber wenn jetzt einfach einmal ein Auto willst, bist du nicht so verkehrt, wenn du jetzt zur Garage gehst und einen guten Preis für ein gutes Auto zahlst. Oder ein bisschen wie der Buffett sagt, lieber einen guten Preis für eine gute Firma als ein Schnäppchen für eine schlechte Firma.
Ja.
Genau. Und dann haben wir uns getroffen und dann sind wir noch kurz Nacht essen und dann haben wir uns am nächsten Morgen nochmal getroffen, wo wir nochmal ein paar Details bearbeitet haben.
Also ich nehme an, du machst dort, wenn du dich so triffst und auch in dem Offer, da hast du ja irgendwelche Vorbehalte. Also du unterschreibst ja noch nicht den Vertrag, sondern da kommt es ja noch eben, ich sage, du hast gesagt, ihr habt Bilanz machen können prüfen und ein bisschen vielleicht in diesen Meetings auch mal eine Erfolgsrechnung sein, aber du musst ja das gleich noch in der Due Diligence noch, also ich meine, wenn jetzt da 20'000 Franken kostet, dann ist es das eine, aber wenn jetzt da doch einen beträchtlichen Betrag zahlst, musst du ja schon nochmal schauen, stimmt das alles verhebt das? Hat es irgendwo Leichen im Keller, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, wo sie uns probieren zu verschleiern? Das musst du schon noch genauer anschauen, oder?
Genau. Also dort fängt dann der Prozess erst an. Aber es ist schon mal sehr wichtig, wenn das dort gut geht, ist die Chance schon viel, viel höher, dass auch der Rest dann gut geht. Das können viele M&A-Leute so ein bisschen so sagen, also wenn dich am Anfang es ewig geht, bis du dich mal irgendwo triffst, wenn das ein riesen Murks ist, ist auch die Chance gross, dass der Deal nachher durchgeht.
Also, aber so,
die Chance noch, ich weiß nicht, was wir uns gegeben haben, aber vielleicht um 50%.
Oder? Also von der, das heisst, du wirst dich dort einig und du machst irgendwie, kann man es nennen, eine Absichtserklärung. Wir kaufen euch zu dem Preis, der wird so und so gezahlt, ihr bekommt so viele Aktien, so viel wird Cash gezahlt, was auch immer. Aber das ist eigentlich unsere Absicht. Und jetzt tun wir mal beidseitig nochmal in eine Due Diligence gehen, um zu schauen, ja, machen wir wirklich oder nicht. Aber eigentlich wäre das, so das ist eigentlich dann der Stand nach diesen 10 Minuten.
Ja, also das war der Stand nach einem Tag und dann nochmal am Morgen. Mhm. Und nachher, was dann kommt, kommt schon so rechtlich so ein Comment namens Letter of Intent, LOI. Und das kann so ein, zwei Seiten sein und dort kannst du nochmal die Eckpunkte zusammenfassen. So, ja, dass man will, dass man, was der Preis ist, was so die grossen Bedingungen sind. Und das ist eigentlich noch nicht verbindlich, aber über das darf man dann schon auch nochmal verhandeln, weil aufgrund von dem darf man nachher den richtigen Vertrag erstellen. Aber dort bei dem Meeting ist es noch nicht, also dort sind noch keine Legal involviert gewesen. Mhm. Es kann sein, dass man teils in dem Meeting schon einen Lawyer mitnimmt und dass der dann gerade schon das LOI draftet oder vielleicht schon vorab draftet hat und schon vorlegt. Aber wir haben uns dort einfach mal mit ihnen über Cornerstones geeinigt. Mhm. Und dann dann nachher beide Parteien Legal Repräsentierung suchen. Dort ist es wichtig, dass man jemanden nimmt, der schon M&A erfahren ist. Bei uns war das sehr wichtig, weil wir natürlich UK nicht kennen. Also wir haben jemanden in UK gebraucht. Und noch jemanden, der uns in der Schweiz auch noch ein bisschen unterstützt hat. Und UK Law ist auch recht, also wir hatten null Chance gehabt, die Verträge verstehen. Das sind dann schon recht grosse Verträge, weil da kommen dann schon ganz viele Details an, oder? Jetzt kann man es tut jetzt vielleicht einfach so aus Zuhörersicht, okay, das ist der Preis für die Firma und that's it, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Komplikationen. Eine einfache Komplikation ist zum Beispiel, also gut, man sagt, die Firma kostet eine Million. Jetzt eine Firma hat immer noch ein bisschen Cash auf dem Konto. Mhm. Oder vielleicht hat sie Schulden. Aber sagen wir jetzt, sie hat noch 100'000 Cash auf dem Konto. Also ist die Million jetzt mit diesen 100'000? Und was ist, wenn jetzt die Gründer, die nachher vielleicht ja draussen sind, komplett sich die 100'000 noch schnell als Bonus auszahlen, bevor es verkauft wird? Ja, kann man sagen, ja gut, fair enough, aber dann müssen wir den Preis auf 900 absetzen. Mhm. Ja, nein, das nicht, aber... Aber er hat den Bonus doch schon versprochen gehabt, schon echt, also schon bevor wir überhaupt in Kontakt getreten sind, haben wir da nicht 100'000, aber sagen wir 20'000 versprochen. Also der gehört fix dazu. Dann kann man sagen, ja gut, sind wir vernünftig, ja die 20'000 ist klar, aber die anderen 80'000 müssen dann bleiben. Mhm. Und noch ist so, ja, wenn du jetzt einen Preis abmachst, wo wo an das gekoppelt ist, also sagen wir, oder wie viel Umsatz du machst das Jahr, ja, dann merkt der Verkäufer ja, wenn ich jetzt den Bonus auszahle von diesen 20'000, dann habe ich ja 20'000 weniger Umsatz und ich kann ja ein Multiple auf den Umsatz über, sagen wir, du kannst mal 5 über, dann sind sie 20'000 plötzlich 100'000, die ich verliere. Also zahle ich den Bonus doch nicht aus. Und da kommen ganz viele so Sachen auf. Und das kannst du natürlich dann alles vertraglich irgendwo, oder musst auch fixieren. Mhm. Du kannst sagen, okay, laufende Kosten sind, das darf sich da variabel so bewegen, aber noch jetzt ein Stichtag, ab dann zählt das Geld, das auf dem Konto ist und das darfst du dann auf den Preis draufrechnen oder eben nicht. Mhm. Und so weiter. Und da gibt es schon ganz viele Sachen. Und ich meine, wir haben jetzt wirklich, das sind sehr kooperativ, sehr straightforward Deals gewesen. Und man kann sich nur einen Albtraum träumen, wie es ist, wenn es so klein nicht kooperativ ist oder sogar hostile ist oder Leute anfangen zu versuchen zu tricksen oder man nicht auch tolerant ist gegenseitig und finden, ja gut, also dann ist jetzt halt da 20'000 mehr und da 20'000 weniger oder noch ein bisschen mehr, weniger oder mehr.
Also man sollte sich irgendwo fast ein bisschen Range definieren von Anfang an, wie viel ist wirklich noch mit all dem, wie viel könnte ich zahlen, wenn es jetzt, weil der Preis, der zwar dort genannt wird, ist gleich noch ein bisschen variabel mit ein paar Prozent. Dass man das von Anfang an sich einfach bewusst ist und nicht denkt, ja, eh fix, weil ich glaube, die Schwierigkeit ist ja, wie immer bei uns als Menschen, dann ist man mal, hat man mal das unterschrieben und hat dann im Kopf, jetzt passiert es, beidseitig. Oder?
Ja.
Also der, der verkauft hat, hat vielleicht auch, ist ja definiert worden, ich habe jetzt verkauft und ich bin nachher draus. Und dann sieht sich der irgendwie schon in Maledivenferien, wo er sich jetzt kann leisten und weiß ich nicht was. Und du auf deiner Seite hast auch das Gefühl, ja, der Preis ist ja jetzt fix, ich kaufe das und siehst irgendwie, wie er das Unternehmen zum Wachsen bringt und wie sich da weiterentwickelt. Und nachher hast du immer schon so viele Emotionen drin, dass dann plötzlich irgendwo auch bereit bist, nach dem ersten Jahr die Folgejahre zu machen. Weil du hast schon so viel investiert und so die Sunk-Cost quasi, auch einfach halt Zeit, Energie. Ja, denkst du so, ich kann jetzt nicht wegen 20'000 oder wegen 50'000 den Deal platzen lassen, weil eigentlich ist er ja gut. Und so wie viel gehst du denn noch? Und das musst du wahrscheinlich am Anfang schon ein bisschen definieren und bewusst sein, oder?
Ja, und mit dem wird natürlich auch gespielt. Also wenn jetzt, eben wenn es dann mehr so ein bisschen verhärtete Fronten sind, dann gibt es da rechte psychologische Spiele und das kann sehr nervenaufreibend sein. Und das, was du auch gesagt hast, man muss sich vorstellen, bis dort an ist alles basierend auf ein paar Slides. Also wir präsentieren uns und sie präsentieren sich und sagen, ja, so viele Kunden haben wir und einfach so, wie man sich jetzt mit so einem Pitch präsentiert oder so. Aber nachher schaust du natürlich alles genau an. Nachher machst du, das ist ein wichtiger Teil des Prozesses, sogenannte Data Room. Das sind früher echte Räume gewesen, wo du wirklich alle Dokumente innen da hast. Also da machst du eine Liste von 50 verschiedenen Sachen, die du willst. Du willst alle Arbeitsverträge von den letzten 5 Jahren, weil eben du willst keine Leichen im Keller. Du willst Auszüge von den echten Kunden. Du willst alle Bankstatements. Du willst alle Verträge mit irgendwelchen Firmen. Du willst ja nicht, dass plötzlich noch rauskommt, oh, ihr habt aber ein License Agreement mit einem Software-Vendor, wo ich ja 3% vom Umsatz abgebe. Oh, das haben wir nicht gewusst. Das ändert natürlich den Deal nochmal. Mhm. Und da können ganz viele Sachen rauskommen, die wie am Anfang auch nicht relevant sind, wenn du dich präsentierst in einem Pitch, aber die nachher dann eben doch vielleicht relevant sind. Es muss auch nicht böse gemeint sein oder so, aber da können wirklich noch Sachen rauskommen. Zum Beispiel ist dann dort rausgekommen, die Firma besitzt das Haus. Und wir wollen aber nicht ein Haus irgendwo auf dem Land in der UK kaufen. Verstehen Sie? Sie sagen, ja gut, dann nehmen wir das raus. Aber es ist nicht so einfach, schnell ein Haus aus einer Firma rauszunehmen. Und du musst ja das Geld dazu vielleicht haben, um das der Firma abkaufen. Aber noch hat ja die Firma viel mehr Geld drin. Aber für das Geld wenn wir ja nicht Geld zahlen. Wiederum hat es ganz viele steuerliche Implikationen. In England zahlst du sehr, sehr viel Steuern, teils auf Kapitalgewinn, also macht es wie nicht und es kommt eine neue Gesetzesänderung, ab dann ist es noch mehr, also wenn wir das möglichst vorher haben. Aber man will jetzt nicht irgendwie das Haus dann, also das gerade zusammenkaufen, sondern muss das vorher rausnehmen und also es kommt ja ganz viel so Komplikationen aufkommen, wo alle eigentlich gute Dinge sind, was dann aber doch ein bisschen mühsamer machen. Oder eben Sachen, wo das Ganze dann doch nicht so rosig aussieht, wie man sich gedacht hat. Mhm. Und dann will man einmal vielleicht über den Preis verhandeln oder die Mechanik vom Preis, wenn es irgendwie an Umsatz oder so gekoppelt ist. Und das macht es natürlich eben mühsam, wenn die Leute schon ihre Chips schon gezählt haben, wo sie weggehen wollen vom Table. Dann macht man das wirklich lieber erst nachher, was natürlich nicht geht, in echt rechnet sich jeder dann.
Absolut. Ich glaube noch, also wahrscheinlich ist ja auch noch eine Schwierigkeit, gerade auch mit dem Ausland, dass eben die Bezeichnungen manchmal einfach auch nicht genau das Gleiche heissen. Also, dass du vielleicht in der Schweiz unter Umsatz etwas anderes verstehst, wie näher in England. Und
ja, und dass Kulturen auch anders sind vom Verhandeln. Ich glaube, das ist jetzt bei uns recht gut gegangen, aber man sieht jetzt gerade eure aktuellen Geschehnisse vom F35 Zoll. USA ist viel normaler, dass du mal etwas abmachst, aber in den Verhandlungen wieder hin und zurück gehst. oder dass du wieder mehr willst, oder dass das wie nicht gilt. Und das ist nur, also das, etwas, was du vorher mal gesagt hast, kann sich wieder ändern. Mhm. Das hat man auch gesehen, mit Corona haben alle Ami-Firmen gesagt, okay, Homeoffice für alle für immer. Und jetzt wieder, nein, wieder alle zurück ins Office. Und in der Schweiz geht das wie nicht. Wenn du etwas so sagst, dann ist das, du meinst, also, wenn du sagst Homeoffice für immer, dann meinst du das. Darum hat das niemand so gesagt, weil man wüsste ja was. Das ist ja dann für 100 Jahre. Und die Ami ist so, ja, für immer. Wir haben jetzt dort gemeint für immer. Ja, voll easy. Ja. Aber kann man ja wieder ändern. Mhm. Dort haben wir das gefunden, aber jetzt ist es halt wieder anders. Und das ist wie so normal. Das ist nicht ein Verrat. Das ist einfach ein bisschen andere Kultur, wenn man so Wörter und Superlativ braucht. Und so Sachen muss man sich natürlich auch aware sein. Jetzt bei England vielleicht noch weniger, aber bei gewissen Ländern ist das absolut essentiell, dass man sich vorab über Verhandlungskultur informiert.
Darf ich mir gemeint, wir sind viel schneller. Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Ist aber mega spannend gewesen. Und mega cool. Hey, ich würde zwei Sachen vorschlagen. Erstens, du machst jetzt noch schnell eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Learnings. Und zweitens, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie eine Fortsetzung von dem wollen und noch mehr wollen, darüber hören, was man da muss beachten. Ihr habt eben auch noch ein zweites Unternehmen übernommen und vielleicht auch die Geschichte und die Learnings von dem zweiten, von dieser zweiten Übernahme noch hören wollen, die sollen sich einfach wirklich bei mir melden. Schreibe das Mail an nico@mach-is-ding.ch. Ihr müsst also wirklich etwas dafür machen und sagen, ihr hättet gerne eine Fortsetzung, das sehr interessant war. Und darum dann werden wir einen neuen Termin suchen, wenn da ein paar Nachfragen kommen. Also, darum, fass nochmal zusammen, so wirklich deine Learnings jetzt aus dieser Übernahme und deine Tipps. Und dann machen wir schon einen Strich darunter heute.
Ein wichtiger Ding ist, dass alles sehr prozessgetrieben ist. Und das hilft einem auch, durch den Prozess durchzugehen. Also, dass man die klaren Schritte sich vorher bewusst ist. Also, dass man Outreach macht, dass man es irgendwann mal so wirklich ansprechen muss, falls man sich trifft, dass es dann eben so ein Letter of Intent gibt und noch einen Kaufvertrag und dass man dort Daten drauf setzt, damit es auch vorwärts geht und dass man dort ein bisschen Druck hochhält. Wenn man es noch nie gemacht hat, lohnt sich sicher für den Legal-Teil unbedingt Advisors hinzuziehen, die M&A schon kennen. Es kann gut sein, dass auch die andere Seite noch M&A-Advisor selber noch einstellen, also nicht für den Legal-Teil, sondern wo noch Outreach machen zu anderen Firmen, die vielleicht sie könnten kaufen, um andere Angebote bekommen. Aus Käufersicht kann man da so ein bisschen als Sparring-Partner vielleicht noch jemanden beiziehen, aber braucht man jetzt nicht, wenn man es genug kennt, das Geschäftsfeld, braucht man jetzt nicht unbedingt noch externe M&A-Advisors. Wenn man jetzt in ein neues Geschäft will gehen, das man nicht kennt, man will eine neue Technologie dazu kaufen, dann natürlich schon. Mein persönlicher Tipp wäre noch, Spass daran zu haben und nicht unmenschlich bleiben, macht das Ganze sicher sehr, 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 sehr angenehmer. Und man lebt nur einmal, also sollten da diese Sachen Spass machen. Ich glaube, bei uns hat es allen Spass gemacht. Und es ist wirklich eine sehr spannende Opportunity, wo oft vergessen wird, dass das eine Möglichkeit ist zum Wachsen. Mhm. Es gibt jetzt so andere, also Roll-Up-Strategy ist klassischer Wort, wenn man ganz viel aufkauft und die zusammentut, aber es gibt jetzt auch so aus dem SaaS-Bereich Gross Buyout, weil viele SaaS-Firmen gemerkt haben, hey, die Kunden kaufen sind doch recht teuer und es geht lang, bis sie sich zurückzahlen und wenn dann der Churn doch nicht stimmt, geht das Ganze nicht auf und das vielleicht gescheiter ist, bestehende Firmen aufzukaufen und so zu wachsen und das ist durchaus sehr, sehr ein spannender Case. Also das kann ich auch sagen, wenn wir jetzt Deutschland und UK vergleichen, dann sind wir sehr happy, dass wir im UK Deal gemacht haben.
Perfekt. Ich glaube, es sind auch noch ganz viele Tipps und eben so Abläufe schon im Podcast drin vorkommen. Hey, merci viel mal. Ich bin extrem gespannt aufs Feedback und wirklich schreibt, wenn ihr eine Fortsetzung wollt und auch noch einen zweiten so einen Deal wollt, weil ja, ich bin voll bei dir. Ich glaube, es ist unterschätzt und wird nicht geschaut, so wie nur schon der Start in die Selbstständigkeit, auch ein Firmenkauf, häufig unterschätzt wird in der ganzen Gründungsszene. Also es geht nicht immer darum, ja, du musst von null anfangen. Und eigentlich ist es auch, kann es eine riesen Chance sein, zu sagen, ich kaufe ein Unternehmen zum Unternehmer oder Unternehmerin werden, weil man dort genau schon so etwas Bestehendes hat und identisch natürlich mit dem Wachstum. Von dem her, merci vielmal, hast du da deine Erfahrung geteilt. Und wenn wir noch ein bisschen konkreter sollen werden und den nächsten Fall nehmen, bitte melden. Danke, David. Und natürlich auch nochmal die grosse Empfehlung zu Quit. Schaut es euch an. Ihr dürft auch gerne mich nochmal fragen und ich tue eins zu eins meine Erfahrungen teilen. Bin wirklich super happy von dem her. Ganz schönen Tag, bis zum nächsten Mal.
Ich kann denke, Finanzierung könnte man auch noch thematisieren, wie man es finanziert. Oder auch die andere Seite, wenn man selber das Target ist. Und da haben wir auch schon zwei Prozesse gemacht.
Absolut. Wäre sehr spannend.
Gleich aber nochmal anders aus.
Gut, wir machen vielleicht eine Reihe daraus, wenn das gewünscht ist. Danke vielmals und bis dann. Mach's gut. Gell? Ciao, David. Tschüss.